Und häufig ist es so, dass der Mittelstand aber einen Vorsprung hat im Sinne der vertrauensvollen Marktbeziehungen und dort halt auch über Jahre, teilweise Jahrzehnte gepflegte Strukturen hat. Und von daher haben wir sehr, sehr häufig den Fall, dass die sich gegenseitig dann doch gut unterstützen können, selbst wenn sie in einem Wettbewerbsumfeld unterwegs sind, weil sie beide halt Sachen in eine Beziehung mit reinbringen, die der andere nicht hat.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Mein heutiger Gast, Dominik Groß, ist Co-Founder und Geschäftsführer der Founders Foundation, einer Organisation aus Ostwestfalen, meiner Heimat, das darf ich an der Stelle objektiv sagen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, unter anderem den Mittelstand und Gründerinnen und Gründer, also Startups, zu vernetzen, technologisch die Region nach vorne zu bringen und schlichtweg, mehr Geschäft zu machen und zukunftsfähig zu sein. Wie das geht und wie sie das verbinden mit ihrer, wie ich finde, großartigen Veranstaltung Hinterland of Things, die im letzten Jahr mit 2.500 Menschen, mal gucken, wie viele es in diesem Jahr werden, bald in Bielefeld stattfindet, wo wir von Markt und Mittelstand auch Medienpartner sind. Zu all dem begrüße ich dich ganz herzlich, Dominik. Hallo.
Thorsten, hallo, schön, dich wiederzusehen.
Genau, vor 10 Monaten ungefähr war es auf der Hinterland of Things 2024 und jetzt in der heißen Phase der Vorbereitung für Anfang Juni im neuen Jahr.
Genau, der Countdown läuft. Wir sind fit und ich würde sagen fast ready, aber so ein paar Bausteine für die Konferenz müssen wir natürlich noch abarbeiten.
Darüber reden wir später noch, vielleicht jetzt aber mal ordnungsgemäß von vorne. Was ist die Founders Foundation? Was tut ihr für den Mittelstand?
Genau. Also im Kern machen wir zwei Sachen. Das eine ist, dass wir Startups ausbilden from scratch, wie man so schön neudeutsch sagt. Also das heißt, direkt von Anfang, wir versuchen Einzeltalente unter anderem Co-Founder-Matching zu matchen. Wir machen Business to Science, Science to Business Workshops, haben dann verschiedene Formate, wo wir daraus Teams entwickeln und ausbilden. Und am Ende entstehen hier in der Region B2B-Startups, wo der Mittelstand idealerweise der zukünftige Kunde von den Startups wird. Und deswegen, also das ist der eine Teil der Founders Foundation. Der zweite, ist der, dass wir Mittelstand und Startups zusammenbringen. In der frühen Phase, also teilweise über Pilotprojekte, aber auch um so gegenseitig natürlich sich ein bisschen unternehmerisch zu inspirieren. Also es muss nicht immer die reine faktische Geschäftsbeziehung sein, sondern manchmal geht es auch einfach um ein Miteinander, weil es einfach so viele Technologie- und Trendthemen gibt, die für Startups genauso relevant sind wie für den Mittelstand. Und dann geht es aber natürlich auch um das harte Matchmaking, also das gegenseitige Finden, damit der Mittelstand auch technologische Lösungen von Startups einsetzen kann.
Damit hast du diese zwei Aspekte wunderbar sortiert, wie ich finde. Das Thema hatten wir Anfang des Jahres mit Rainer Sessner mal von Bayern Innovativ aus dem Süden Deutschlands, der teilweise Ähnliches tut und immer wieder auch gesagt hat, so einfach ist das mit dem Zusammenbringen dann ja doch nicht von Startups und Mittelstand. Wenn man eben nicht genau unterscheidet, sind sie im Zweifel auch Wettbewerb oder auch Wettbewerb. Ihr habt sozusagen beide Facetten abgedeckt, ne? Also mal ist man Wettbewerb und mal nicht.
Ja, absolut. Und nachher geht es ja darum, dass ich meine, gerade digitale Player, wie jetzt die Startups, die sind ja sowieso im internationalen Wettbewerb, auch mit anderen digitalen Lösungen. Und häufig ist es so, dass der Mittelstand aber einen Vorsprung hat im Sinne der vertrauensvollen Marktbeziehungen und dort halt auch über Jahre, teilweise Jahrzehnte gepflegte Strukturen hat. Und von daher haben wir sehr, sehr häufig den Fall, dass die sich gegenseitig dann doch gut unterstützen können, selbst wenn sie in einem Wettbewerbsumfeld unterwegs sind, weil sie beide halt Sachen in eine Beziehung mit reinbringen, die der andere nicht hat.
Jetzt habe ich Bayern Innovativ im Süden Deutschlands schon erwähnt. Ihr seid in Ostwestfalen, meiner Heimat ja ein Stück weit auch. Ja, wie kann man diese regionale Komponente beschreiben? Das ist schon wichtig, oder?
Ja, das ist schon wichtig. Also ich meine, jetzt gerade haben wir eine Phase, wo es zunehmend leichter ist, Ostwestfalen zu beschreiben, weil die größte Stadt in Ostwestfalen ist Bielefeld. Und die ist glücklicherweise gerade in aller Munde, weil Arminia ins DFB-Pokalfinale eingezogen ist. Das macht es uns zumindest für die nächsten Wochen deutlich einfacher, mal von der Bielefeld-Verschwörung wegzukommen. Was aber vor allem auch spannend ist, ist, dass hier auf einer Fläche von, ich sag mal, 2 Millionen Einwohnern, also in Ostwestfalen-Lippe, das ist so die Region zwischen Bielefeld, Gütersloh, Minden, Paderborn, also einigen mittelgroßen Städten, 150.000 Unternehmen vor Ort sitzen. Und nicht alle Mitarbeiter dieser Unternehmen sind hier. Ich sag mal, Bertelsmann zum Beispiel ist das größte Unternehmen. Die haben natürlich mittlerweile weltweit Dependancen. Aber es ist ein Fleck voller Wirtschaftskraft und eine der stärksten Wirtschaftsregionen in Deutschland. Und irgendwie erfüllt ja die Region dann auch sämtliche Klischees, die man so hat, wenn man über Mittelstand, über Familienunternehmen, über Hidden Champions spricht. Und im Positiven wie in den herausfordernden Zeiten. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man gerade bei den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen einen Blick in die Region wagt, weil es quasi wie so ein Reallabor ist für Deutschland, wie Wirtschaft, wie der Zustand der Wirtschaft dann auch gerade ist.
Absolut. Wir sind ein dezentrales Land, was die Wirtschaftskraft angeht, nach dem Krieg so entstanden, damit auch vorbildhaft. Und manchmal hat man nur das Gefühl, alle schimpfen immer auf Berlin und das ist doch alles zentral, ist es ja gar nicht. Man kann in der Region echt viel erreichen, ne, wenn man auch kürzere Wege hat und gut zusammenarbeitet.
Absolut. Also es gibt so ein schönes Beispiel, wenn man in die europäischen Hauptstädte geht. Also gehen wir mal ins Nachbarland Frankreich. Da hat so die Region rund um Paris, die Île-de-France, die hat einen Anteil von 30% pro Kopf am Bruttoinlandsprodukt, also an der Wertschöpfung. Schätzt mal, wie groß der Anteil von Berlin ist in Deutschland.
Wahrscheinlich weniger, wenn du es so sagst, oder? 20, 15?
Tatsächlich steigt das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ohne Berlin um 0,1%.
Ja, das ist schon krass, ne? Das ist gut. Bei München sähe es wahrscheinlich ein bisschen anders aus, aber trotzdem, das ist schon ein gutes Argument. Und ich hatte ja letztes Jahr auf der Hinterland of Things auch die Freude, Bertelsmann Vorstand zu interviewen. Da sitzt Frau Mohn dann auch in der ersten Reihe. Das muss man ja auch mal einfach so sagen. Wir hatten dann Seidensticker noch, auch aus der Region. Bekannte Marke, wenn natürlich jetzt auch nicht das Riesenunternehmen. Goldbeck noch dabei. Aufstrebend, Bau und IT sozusagen. Also da ist schon eine Menge los. Aber das nützt ja nichts, wenn man die kleinen Unternehmen oder die Mittelgroßen nicht auch fördert, oder? Und das eben auch dann zusammen mit Startups. Wie macht ihr das genau? Was sind so Ansatzpunkte?
Genau, also auf der einen Seite geht es natürlich darum, wenn wir Startups entwickeln, dass wir sehr stark darauf achten, dass sie ihre Lösung schon mit den Kunden entwickeln. Also das heißt, an realen Problemen jetzt nicht irgendwas Theoretisches entwickelt wird, sondern dass man früh viele potenzielle Validierungsinterviews, so nennen wir das, führt. Und dadurch gibt es natürlich einen sehr frühen Kontakt auch zwischen den mittelständischen Unternehmen und den Startups. Vor allem auch, wie du gerade richtig gesagt hast, zwischen den Entscheidungsträgern in dem Unternehmen. Also es geht nicht immer in die Lehmschicht des Managements rein mit den Argumenten, das haben wir schon immer so gemacht, sondern tatsächlich halt auch gerade mit den Eigentümern und mit den Geschäftsführern, die dann Lust haben, was zu bewegen. Das ist der eine Part. Und der zweite ist natürlich einfach, dass wir über jetzt mittlerweile fast ein Jahrzehnt vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut haben. Dass wir durchaus dafür werben, dass so ein Startup auch mal scheitern darf. Und dass das trotzdem dann nicht schlimm ist, wenn man diesem Team mal ein, 2 Jahre geholfen hat oder auf das Team vertraut hat. Und parallel dann aber weiß, es gibt viel mehr Lösungen, die funktionieren und dementsprechend gibt es auch viel mehr Lösungen, wovon der Mittelstand profitiert. Und da geht es einfach darum, dass wir eigentlich so eine Wertschöpfungskette vor uns aufgebaut haben, von einfach mal kennenlernen und miteinander sprechen. Teilweise auch, dass der Mittelstand davon profitieren kann, dass er dann auch Tech-Talent kennenlernt, was dann, wenn das Startup zum Beispiel mal scheitert, selber bei dem Mittelstand anfängt zu arbeiten. Also das ist gar nicht so, also gar nicht so selten. Wir haben mittlerweile aus unseren Frühphasenformaten, also aus unseren Bildungsformaten, über 100 Führungspositionen in den Mittelstands, ja, ich will nicht sagen besetzt, weil wir es nicht proaktiv besetzt haben, aber der Mittelstand konnte die über unsere Talente besetzen, was toll ist. Und dann geht es darum, dass wir diese Kette weiterdenken, dass wir ein konkretes Matchmaking machen, auch auf der Konferenz. Also das heißt, wir haben bei der Hinterland-Konferenz einen sehr kuratierten Bereich an Startups, der sich auch so ein Stück weit an den Herausforderungen und Problemen von den mittelständischen Unternehmen orientiert. Wir sorgen dafür, dass sie sich kennenlernen, und wir haben dann außerhalb der Konferenz auch eine Plattform aufgebaut, wo wir mittlerweile sogar konkretes, ja, Startup-Scouting und in kleinen Ansätzen auch Venture-Clienting machen. Und teilweise, das haben wir jetzt auch ein, zwei, dreimal gemacht, auch mit den mittelständischen Unternehmen, um eigene Ventures aufbauen. Also, dass sie sagen, wir haben eigentlich ein Problem, was uns umtreibt, das wollten wir schon immer mal lösen. Wir sehen das jetzt nicht so nah am Kerngeschäft, dass wir es direkt selber machen. Aber es wäre mal toll, wenn ein Startup das macht, und dann nutzen die halt tatsächlich auch unsere Möglichkeiten und unser Know-how, damit wir das gemeinsam aufbauen können.
Habt ihr eigentlich einen Investor dahinter oder hilft der Staat irgendwie oder wie finanziert ihr das? Die Frage stellt sich ja jetzt gerade auch mal. Ihr investiert ja da viel Zeit rein.
Ja, das ist eine gute und sehr berechtigte Frage. Es ist ein Finanzierungsmix. Also wir haben für den gemeinnützigen Bereich der Ausbildung, das ist ein ja, People-First-Ansatz oder ein Founders-First-Ansatz. Das heißt, wir nehmen keine Anteile von den Startups. Haben wir einen Geldgeber, das ist die Bertelsmann Stiftung, die tatsächlich die Founders Foundation 2016 auch mit initiiert hat, und die unterstützt uns durchaus finanzkräftig in einem gemeinnützigen Bereich, ohne ein Eigeninteresse zu haben. Also dass das Grundinteresse und die wirklich feste Überzeugung, dass wir in Deutschland mehr unternehmerische Fähigkeiten und Skills bei den Talenten und Menschen brauchen. Und natürlich mit dem positiven Effekt und der Hoffnung, dass Startups rauskommen, aber tatsächlich auch mit dem positiven Nebeneffekt, dass es eigentlich jedem hilft, egal wo er danach hingeht, ob in die Politik oder in die Bildung oder sonst wo, dass unternehmerische Fähigkeiten einfach helfen. So, das ist der eine Part. Der zweite ist, dass wir Förderprojekte mit dem Land NRW haben, also so Public-Private-Partnership-Projekte. Da sage ich aber auch ganz offen, ich finde, da könnte der Staat viel mehr machen. Also auch wenn wir, selbst wenn wir in Deutschland mal in andere Regionen gucken, also ob jetzt nach München oder nach Baden-Württemberg, würde ich mir die ein oder andere größere Unterstützung durchaus erhoffen. Aber es ist zumindest so, dass wir gemeinsame Projekte haben. Und alles das, was wir unter der Dachmarke Hinterland of Things machen, machen wir im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Also das heißt für uns, da funktionieren wir wie ein Unternehmen, und dann ist es halt de facto eine Dienstleistung, für die Unternehmen dann auch zahlen müssen.
Genau wie wir Medienhäuser ja auch Veranstaltungen haben. Das ähnelt sich da sehr. Und gut so, dass ihr das so macht. Ich habe die Frage natürlich auch deshalb gestellt, weil es ja auch ein bisschen vorbildhaft ist und sich wahrscheinlich jede Region so eine Orga wünscht, wie ihr es macht oder zumindest auch manchmal gebrauchen könnte. Ohne mit diesem tollen Mix. Also deswegen gut, dass du das mal erläutert hast. Was sind denn so Pain Points, die ihr gelernt habt? Also typische Dinge, wo es vielleicht auch mal nicht funktioniert, wo ihr oder zumindest intensiv beraten müsst in der Zusammenarbeit, gerade auch auf Seiten der Mittelständler, weil da haben wir natürlich gerade auch die meisten Hörer.
Ja, ich meine, es gibt mehrere mit also Pain Points. Einer, der steht ganz am Anfang, ist wirklich der Wille zur Kooperation und der Wille, etwas zu verändern. Weil sehr häufig höre ich auch heute noch diesen Grundsatz: Ich habe 900 Mitarbeiter, und die fressen eigentlich auch alle meine Zeit im Unternehmen. Habe natürlich gerade unfassbar viel Probleme mit gestiegenen Energiekosten, kriege keine Leute mehr, also speziell Ingenieure oder andere Fachkräfte, die ich händeringend suche. Und dann steigen alle Kosten, jetzt kommt noch die Zollproblematik hinzu. So, und dann kommt immer der Unternehmer zu dem Entschluss: Naja, meine ganze Zeit geht in das Unternehmen, und ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt noch irgendwie um Startups kümmern kann. So, und das ist jetzt aus neutraler Sicht, also auch wenn ich den Founders Foundation Hut jetzt mal einmal abnehme und so die Helikopterperspektive einnehme, ist es natürlich eine Herausforderung, weil ich finde, als Unternehmer hat man immer folgende Aufgabe, dass man vor allem an dem Unternehmen arbeitet und nicht dauerhaft in dem Unternehmen, weil ansonsten wird es schwierig, das weiterzuentwickeln. Und wir haben einfach eine Kernherausforderung, dass im Bereich der Technologie so unfassbar viele und schnelle Innovationen zu uns kommen, dass tatsächlich die ja, die Unternehmer auch ein bisschen mehr diversifizieren müssen. Und diese Diversifikation funktioniert natürlich herausragend über Startups. Im Vergleich zum Beispiel ist es in Deutschland so, dass sowohl der Staat, aber auch die private Wirtschaft, also zwischen Amerika und Deutschland, in Deutschland nur halb so viel in R&D investiert. Und dann können wir natürlich uns nicht wundern, wenn wir dann bei den Innovationen nicht Schritt halten können.
Womit ich tatsächlich noch eine gerne anschließen würde, zur Hinterland of Things zu fragen. Also eine Veranstaltung, wo man sich trifft, was gibt es dort zu erwarten? Kann man da noch hinkommen, auch als Normalsterblicher? Und was ist euer, naja, Programm kurz gefasst, was ihr schon sagen könnt?
Vielleicht erstmal konkret, die Hinterland of Things findet am 5. Juni in Bielefeld statt. Noch gibt es Tickets, die wir auch, also die man erwerben kann. Und im Kern geht es vor allem jetzt so für deine Zielgruppe und unsere Zielgruppe des Mittelstandes darum, dass wir sehr viele Startups kuratiert vorstellen, die entlang der Wertschöpfungskette von mittelständischen Unternehmen mit ja, digitalen Lösungen unterstützen. Um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen, haben wir zum Beispiel eine Gründerin zu Gast, die auf der Bühne auch sprechen wird, Leonie Althaus. Die hat mit Trade AI gerade ein Startup gegründet, das über Cloud- und KI-Technologie den kompletten Zollprozess automatisiert. Also gerade jetzt, nachdem Trump ja ein bisschen wild dreht, ein total spannendes Thema. Und das ist eigentlich so ein gutes Beispiel, dass wir im Querschnitt sehr viele Startups haben, ob im Bereich Industrial Tech, im Bereich AI und Productivity, im Bereich Climate Tech oder auch im Bereich der HR-Lösung. Also das sind so die vier Kernfelder, in denen wir auch gescoutet haben. Sehr viele Lösungen auf der Hinterland of Things haben, sowohl als Aussteller, aber auch auf den Bühnen. Und dann werden wir natürlich über die ganz großen Trendthemen auch sprechen. Also künstliche Intelligenz wird ein Querschnitt sein. Wir werden auf jeden Fall das Thema Energieeffizienz und Climate Tech auf den Bühnen, auch wenn das in der Politik momentan deutlich weniger Bedeutung findet in den Diskussionen, werden wir auf jeden Fall darüber diskutieren. Wir haben aber auch zum Beispiel Sven Weizenegger zu Gast, der das Bundeswehr Cyber Innovation Hub leitet und in dem Sinne natürlich auch sich viele Gedanken macht, welche Innovationen jetzt im Bereich der ja, Rüstungsinvestitionen angegangen werden können. Und auch dort sehe ich im Sinne eines Dual Use spannende Innovationen für die Wirtschaft auf uns zukommen und von denen die Wirtschaft dann durchaus profitieren kann.
Da freue ich mich riesig drauf. Wir sehen uns dann wieder auf der Bühne und daneben. Dominik Roos, vielen Dank und ja, alles Gute bei den Vorbereitungen für die Hinterland of Things. Die Infos dazu natürlich auch in den Shownotes. Danke, Dominik.
Super, ich freue mich aufs Wiedersehen, Thorsten. Vielen Dank.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Auf markt- und -mittelstand.de.